Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Herzlich willkommen zu dieser Kulturfrage. Hilfe, mein Kind liest nicht. Das konnte man ganzseitig in einem Artikel der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung Mitte März lesen. Hilfe, mein Kind liest nicht. Das klingt nach zwei Dingen, was da die Redakteurin beschreibt. Nach einem empirischen Befund, nämlich, dass da tatsächlich offenbar weniger gelesen wird im Kinderzimmer, aber auch nach elterlicher Sorge, dass da vielleicht was verloren geht oder Kompetenzen vor die Hunde gehen. Wir wollen über das Thema sprechen, was heißt eigentlich Lesekrise, was für Ungleichheiten entstehen in der Lesegesellschaft, und tun das, weil Caroline Amlinger, promovierte Literaturwissenschaftlerin und Literatursoziologin, darüber an der Universität in Basel forscht. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Hallo, Frau Amlinger.
Hallo, Herr Köhler.
An Ostern zur Kommunion, zur Konfirmation, da wurde gerne früher ein Lexikon geschenkt oder der erste Band und im nächsten Jahr dann das nächste. Das war eine Mischung aus Statussymbol und auch persönlicher Bildung und Weiterentwicklung. Das ist heute anders. Ich will aber nicht mit Ihnen darüber sprechen, warum heute Spotify, Netflix-Abos oder andere Dinge vielleicht wichtiger sind, sondern was hat sich da geändert und welchen Status hat das so in der Gesellschaft? Heute ist man ja fast schon auffällig, wenn man eine Bibliothek zu Hause hat. Würden Sie zustimmen?
Ja, zumindest hat sich die Sichtbarkeit und die Darstellung der Bibliothek verändert. Wenn wir heute zu Besuch sind in fremden Wohnungen und das Wohnzimmer betreten, da finden wir eben nicht mehr so oft ein Bücherregal, und das spiegelt sich dann eben auch in veränderten Gesprächen wieder. In der Kultursoziologie spricht man von Culture Talks, das heißt, dass gerade Kultur, das ist gerade Literatur, war, die eben Nähe stiftet unter Fremden. Wir sind zum Bücherregal gegangen, haben das ein oder andere Buch herausgezogen, um uns eben über Literatur zu unterhalten und uns dadurch eben besser kennenzulernen. Also ganz nach dem Motto, zeige mir deine Bücher und ich sage dir, wer du bist. Das hat sich allerdings geändert, wenn die Regale leer sind, wenn sich in den Regalen eher Wollknäuel, Vasen oder vielleicht mal ein Coffee-Table-Book befindet. Und dieses Verschwinden der Bücher aus den heimischen Wohnzimmern kann schon so ein bisschen ein Hinweis, ein Indikator sein auf den veränderten Status des Lesens in der Gesellschaft. Sie haben gerade zu Beginn schon erwähnt, dass gerade die Eltern in großer Sorge sind, wenn die Kinder nicht mehr lesen, nicht mehr genug lesen. Interessant ist, warum wir uns gerade heute diese Frage so stark stellen, warum wir in dieser Sorge sind, da wir doch gerade heute in einer Gesellschaft leben, in der wir alle permanent lesen.
Also ja, ja, ganz wichtiger Punkt. Ganz wichtig. Genau. Wir wollen nämlich nicht in kulturkritisches Geraune verfallen, Verschwinden der Kindheit, Verschwinden der Lesekultur, sondern im Gegenteil, es wird ja sogar sehr viel gelesen, nur es wird anderes gelesen und es wird anders gelesen, ja?
Genau, beides hat sich eben verändert, eben im Zuge auch der Digitalisierung. Es hat sich einerseits, hat sich das Lesen eben geöffnet hinsichtlich dem eben, was wir lesen. Wir leben eben nicht mal in einer Kultur, die ganz stark zwischen Hochliteratur und Trivialliteratur unterscheidet, und nicht mehr in einer Kultur, in der es als das Richtige, das Adäquate Lesen gilt, wenn wir uns still, konzentriert auf einen Text fokussieren, sondern wir switchen ein bisschen, gerade beim digitalen Lesen, kommen von einem Link zum nächsten Text und erfahren so natürlich auch sehr viel mehr über diese Welt. Aber das scheint trotzdem eben sehr starke kulturelle Verlustängste zu produzieren. Was berechtigt ist eben an diesen Ängsten, ist, dass es ja tatsächlich so ist, dass wir zwar das Lesen nach wie vor als eine sehr, sehr wichtige Kompetenz einstufen, gleichzeitig aber das Bücherlesen im Alltag abnimmt. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, der veröffentlicht jährlich seine Zahlen und da ist neben dem Buchkaufverhalten auch ein interessantes Ranking der Freizeitbeschäftigung abgebildet. Da war es bei den letzten Erhebungen aus dem Jahr 2022 so, dass Bücherlesen auf den 13. Platz im Ranking eben der Freizeitbeschäftigung gefallen ist. Das heißt eben dann in Prozentzahlen, dass 20% der Bevölkerung noch mehrmals wöchentlich zum Buch greifen. Das ist eigentlich gar nicht so wenig und diese Zahl ist auch relativ stabil. Was aber wächst, ist die Zahl der wenig- oder Nichtleserinnen.
Sie weisen auf wichtige Dinge hin, Frau Amlinger. Erstens, Wortschatzbildung, Sprachkompetenz, Selberlesen, Empathieentfaltung hängen ganz stark von dieser alten Kulturtechnik ab. Die Lesedauer allerdings nimmt ab. In den letzten 10 Jahren soll Buchkäuferschaft um 10 Millionen gesunken sein. Sie gucken auf diese Paradoxien, denn einerseits sind die Beschaffungskosten für Bücher oder Literatur gering. Im gleichen Zug wird aber sozusagen das Kulturgut ein wenig entwertet. Also es ist, scheint nicht mehr so kostbar zu sein. Sie haben auf diese Paradoxien hingewiesen und drauf geguckt. Was passiert da, wenn diese gesellschaftliche Prämie aufs Lesen zu sinken scheint?
Ich glaube, was sich eben mit der ganzen Sorge um das zu wenig Lesen, was sich darin artikuliert, ist immer auch eine soziale Angst, eben nicht mehr mithalten zu können und insbesondere den Status dann der Folgegeneration der Kinder nicht mehr sichern zu können. Ich bin ja nicht nur Literaturwissenschaftlerin, sondern eben auch Soziologin. Wenn man sich die gesellschaftliche Dimension des Lesens anschaut, dann scheint es tatsächlich so zu sein, dass sich eben diese enge Vorstellung, dass das Buch, dass das Lesen eben auch mit sozialem Aufstieg in Verbindung steht, dass sich eben diese enge Verknüpfung gelockert hat.
Das ist jetzt ganz wichtig und interessant. Sie sagen also, das Buch ist nicht mehr der Garant oder der soziale Träger für Aufstieg oder soziale Mobilität.
Genau, das konnte man auch in den letzten Jahren in zahlreichen Studien nachweisen, dass Bildungsinvestitionen eben nicht mehr automatisch eine soziale Aufwärtsmobilität in Gang setzen. Das Interessante ist aber nun, dass wir dadurch dem Lesen umso stärker eben positive soziale Effekte zuschreiben. Also dass die Leseförderung genau in dem Moment vorangetrieben wird, in dem sich eben die soziale Wertigkeit des Lesens ja prekär zeigt. Das ist auch ein Stück weit verständlich, denn Eltern tun natürlich alles dafür, um den sozialen Status ihrer Kinder zu bewahren, zu schützen oder auszubauen. Und da sind die Bücher im Kinderzimmer eben, geben ein gesichertes Gefühl der sozialen Sicherheit. Das macht die PlayStation im Umkehrschluss nicht. Die ruft eher Abstiegsängste hervor. Und das Interessante ist aber nun, dass gerade diese elterliche Leseförderung, die ja aus besten Absichten geschieht, oftmals nicht intendierte Nebeneffekte in Gang setzt. Vor kurzem wurde von der Organisation World Book Day eine Befragung durchgeführt und zwar wurden Kinder befragt, warum sie nicht mehr oder nur noch ungerne lesen. Und tatsächlich gab ein Drittel der Kinder an, dass sie nicht mehr gerne lesen oder nicht mehr lesen, weil sie nicht darüber entscheiden können, was sie lesen können, sondern dass wir Erwachsene sehr stark unser Bild des Lesens auf die Kinder, auf das kindliche Lesen projizieren und eben dadurch ein Stück weit diese Idee, diese bürgerliche Idee, die im 18. Jahrhundert entstanden ist, dass Lesen für Mündigkeit steht, für Aufklärung steht, konterkariert wird. Also wir sollten vielleicht dann mehr den Kindern vertrauen und auch den Lesebedürfnissen, den veränderten Lesebedürfnissen der Kindern dann trauen.
Durch diese Entwertung gewinnt das Buch gewissermaßen einen Distinktionsgewinn. Also es wird wieder was Besonderes.
Wenn man sich anschaut, dass gerade in der digitalen Welt die ja geprägt ist durch eben eine Form der gefühlten Beschleunigung, Mittelbarkeit, dass wir den Dingen nicht mehr habhaft werden, dass genau in dem Moment auch wieder das materielle Buch in gewissen Sozialmilieus an Bedeutung gewinnt. Und zwar gerade, weil eben das Lesen eben im Buch, das Umblättern der Seiten, das Riechen des Papiers eben nochmal anders sozial aufgeladen wird. Das steht eben heute nochmal sehr viel stärker auch für eine Kultur, die auf Authentizität beruht, die Intimität herstellt.
Und das Versprechen der Dauer auch in sich trägt.
Genau. Der Dauer, emotionalen Intensität, aber auch der Resonanz, gerade in einer Zeit, in der eben uns alles ein Stück weit unnahbar scheint. Das ist auf der einen Seite zu beobachten, jetzt bei der konkreten Buchnutzung. Das ist nun interessant, sich da mal die Frage zu stellen, wie sich dann auch unser sozialer Umgang mit Büchern verändert. Auf der einen Seite ist es ja so, dass wir heute alle alles lesen. Das ist so eine These auch aus der Kultursoziologie der 1990er Jahre. Da hat man festgestellt, okay, gerade der Geschmack der oberen Schichten, der öffnet sich. Man hat gesprochen vom kulturellen Omnivoren, also vom Allesfresser, der nun eben jenseits ästhetischer Schranken alles konsumiert. Also wir lesen heute Jane Austen und wir lesen Colin Hoover, erfahren darin eben gar keinen Widerspruch. Was da aber aus dem Auge verloren ging, ist eben, inwieweit nicht doch auch das Lesen selbst soziale Differenzen und soziale Ungleichheiten erzeugt. Und dass das nicht komplett von der Hand zu weisen ist, das ist eben in neueren Studien zu beobachten. Ich habe vor kurzem eine Studie gelesen zur Bibliotheksnutzung in Dänemark. Also das ist ja gerade ein Ort, die öffentliche Bibliothek, die durch einen besonderen egalitären Umgang eben mit Büchern gekennzeichnet
das
ist.
Das kann heißt, gut gelingen, sozial integrativ, wie beispielsweise in Köln-Kalk, wo man denkt, man ist in der Mischung aus Starbucks und Möbelhaus und das ist in Wahrheit ein Ort, wo die kleinen Kinder ganz begeistert dann zu den Büchern greifen, aber es gibt auch welche, wo die Hemmschwellen dann groß sind. Aber fahren Sie mal fort, Frau Amlinger.
Ja, das ist eben die Idee der öffentlichen Bibliothek. Das entstand ja auch im 19. Jahrhundert, als sich die öffentlichen Leihbibliotheken ausgebreitet haben und dadurch überhaupt auch das Lesen demokratisiert haben, weil eben der Buchkauf bis weit in das 19. Jahrhundert hinein nur für eine kleine Schicht möglich war. Und das aber, wenn man sich heute dann mal empirisch die Bibliotheksnutzung anschaut, das war eben die Studie aus Dänemark, die hat dann herausgefunden, dass gerade das Bücherlesen und auch das, was man liest, sehr stark sozial geschichtet ist. Das heißt also, dass vor allen Dingen wohlhabende und gebildete Menschen eher Bibliotheken nutzen, wo sie sich theoretisch auch Bücher kaufen könnten, und dass sie auch mehr Bücher ausleihen. Und da sieht man eben, dass gerade sich vielleicht im Bücherlesen noch stärker als in anderen Kunstformen ja sehr viel rascher auch soziale Ungleichheiten und soziale Differenzen dann auch niederschlagen.
Man kann daran ein Barometer auch sozialer Ungleichheit entdecken in einem lesenden Teil der Gesellschaft, einen weniger lesenden oder anders lesenden Teil der Gesellschaft, sagt Caroline Amlinger in unserer Kulturfrage im Deutschlandfunk. Die Skepsis gegenüber einer Entwertung des Lesens, die ist schon seit der Goethezeit da. Oder in Karikaturen von Nadar oder von Goya sehen wir lesende Esel, die wiederum Esel etwas unterrichten. Und dann finden wir um 1900 bei einem Nietzsche-Adepten, bei Georg Brandes, den irrsinnigen Satz: Seit alle lesen, ist Lesen fast eine aussterbende Fertigkeit. Ja? Also da spricht natürlich auch ein gewisser elitärer Geist draus, aber auch eine gewisse Flüchtigkeit, die beanstandet wird.
Ja, das ist sehr interessant und sehr aufschlussreich, dass genau in dem Moment, in dem das Lesen demokratisiert wird, indem das Lesen eben in die unteren Schichten auch wandert als eine wirklich alltäglich praktizierte Tätigkeit, dass dann die Bildungseliten, die ja aufklärerisch waren, die sich ja auch für die Volksaufklärung eingesetzt haben, eben um ihr Bildungsgut fürchten. Interessanterweise ist die Furcht ja nicht ganz so berechtigt, denn gerade die Bildungselite hat es ja bis heute sehr gut geschafft, ihren Kanon, ihren Literaturkanon als den wahren, den möglichen und den natürlichen zu deklarieren. Schauen Sie sich eben die Leselisten in Schulen oder auch im Studium an. Da findet man nach wie vor sehr selten Werke, die damals historisch auch von vielen gelesen wurden. Ganz paradigmatisch, glaube ich, war damals eben auch Immanuel Kants Kritik der Urteilskraft. Er hat dort eben unterschieden zwischen dem Reflexionsgeschmack auf der einen Seite und dem Sinnengeschmack auf der anderen Seite, zwischen dem Wohlgefallen und dem Genuss, zwischen dem Kultivierten und der Lust. Also hier hat man immer die Differenz zwischen dem richtigen und dem falschen Kulturkonsum, also bei uns übertragen auf das Lesen, zwischen dem richtigen Lesen, dem stillen Lesen, dem fokussierten Lesen, dem Versenken, sozusagen in den Text, die Konzentration, die auch verbunden ist mit Anstrengung, und dem meandernden, dem leidenschaftlichen Lesen, das eben auch ja mit einer Leselust, mit einer Lesesucht einhergeht. Das Interessante ist aber nun, dass eben mit dieser ästhetischen Dichotomie, mit dieser ästhetischen Trennung dann historisch immer auch soziale Spaltungen hergestellt wurden. Darauf hat der Soziologe Pierre Bourdieu in seinen großen Studien in den 1970er Jahren aufmerksam gemacht, dass eben sich hinter dieser ästhetischen Klassifikation, die heute nur noch gebrochen Bestand hat, immer auch Vorstellungen von sozialer Klasse sich auch verborgen haben. Und das wurde auch damals im 19. Jahrhundert, wurde das auch politisch, das Lesen kontrolliert, also das Lesen der unteren Klassen, das galt als gefährlich, als riskant. Es gab eine ganz große Diskussion um die sogenannte Schmutz- und Schundliteratur, die eben zu einem Verfall der Sitten führte. Und wenn man sich mal diese Texte anschaut, die damals als Schmutz und als Schund bezeichnet wurden, das waren vor allen Dingen, war das Kolportageliteratur, also was wir heute so als Groschenhefte vielleicht wahrnehmen. Das waren Abenteuerromane, Ritter- und Schauergeschichten, sehr spannungsgeladene Krimis oder auch Liebesromane. Dann waren das oftmals gar nicht so starke ästhetische Vorbehalte. Das waren natürlich alles Werke, die sehr klischeehaft waren. Aber hinter dieser Reglementierung, hinter der auch der Verbote des Schmutzes und des Schundes, hat sich immer auch eine Angst verborgen vor sozialdemokratischem Gedankengut. Denn das Lesen ist ja eben eine Tätigkeit, in der wir uns verselbstständigen, in der wir in kritische Distanz zum Gegenstand gehen und dadurch eben auch in der Lage sind, das, was uns vorgegeben wird, zu hinterfragen. Also wir eignen uns die Welt im Lesen selbst an.
Sie sprechen mit mir in einem Moment, wo Goethes Werther 250 Jahre alt ist. Im September 1774, der mit dem berühmten Satz anfängt, wie froh bin ich, dass ich weg bin. Also dieser berühmte Subjektivierungsschub, der dadurch beginnt, dass Menschen anfangen, sich in Briefen auszudrücken. Und das zu einer unglaublichen Mode wird, dass kaum ein Briefwechsel in Deutschland, in der gebildeten Welt entsteht, in der dann nicht auf den Werther referiert wird. Wir haben eine Zeit, Frau Amlinger, da die 15-Jährigen in Deutschland bei PISA in allen Kompetenzbereichen auf die niedrigsten Werte abgefallen sind. In Nordrhein-Westfalen gibt es jetzt verpflichtend Lesepflicht, Viertelstunde soll da gelesen werden. In Mathe verfehlen 30% der Jugendlichen die Mindestanforderungen. Im Lesen sind es 25%. Ich will jetzt nicht in dieses Jammerlied weiter einsteigen, aber es zeigt einmal mehr, wie sehr das doch zu gesellschaftlicher Spaltung beitragen kann, wenn man das nicht auf dem Schirm hat, ne?
Ja, natürlich. Also vor allen Dingen sehen wir das ja auch in Differenz zu der jüngsten Vergangenheit. Also im 20. Jahrhundert war eben das Lesen noch sehr stark gekoppelt eben an eine gesamtgesellschaftliche Aufstiegsmobilität, gerade in den letzten Jahrzehnten, sowohl in der BRD als auch in der DDR, war das Lesen ein zentraler Inklusionsmechanismus und eben auch ein Moment, in der man dann gesteigert an Gesellschaft partizipieren konnte. Es ist die Frage, ob sich dann in der Gegenwart dadurch sich wirklich droht, eine Spaltungstendenz droht, ne? Dass sich eben der Lesende von dem nicht lesenden Teil der Bevölkerung abspaltet und die nicht lesenden.
Sagen wir mal so, die Lesedauer aber, die ist doch höchst unterschiedlich.
Ja, auch, ich glaube, nicht nur die Lesedauer, sondern eben auch, ob überhaupt Bücher gelesen werden. Ne? Also ich plädiere eher dafür, dass wir auch im Lesen nochmal stärker differenzieren und es nicht nur als eine allgemeine Kompetenz verstehen, also die Literarizität, dass wir eben in der Lage sind, egal welchen Text sinnhaft zu erfassen, sondern was, glaube ich...
Bedienungsanleitungen, Rezepte, genau. Ämter schreiben und ähnliches. Ne?
Genau, also da sind wir mittlerweile, glaube ich, so gut wie alle sehr kompetent darin. Allerdings hat das Buch, das Lesen von Büchern.
Und unterschlagen Sie nicht die 6 Millionen gering Literalisierten in Deutschland. Ne? Das ist auch eine Dunkelziffer, der man sich nicht richtig stellt.
Ja, genau. Also das ist eben eine Dunkelziffer, weil wir sozusagen im Alltag wenig darüber erfahren, wer überhaupt in sozusagen welcher Weise was liest. Was man aber, glaube ich, klar beobachten kann, ist, dass das Buch, das Lesen von Büchern, zumindest für einen Großteil an Attraktivität verloren hat, während es für einen kleinen Teil aber wieder irgendwie stärker ein Mittel wird, um sich zu besondern, um sich auch zu singularisieren. Also Sie kennen ja sicherlich die ganze Bewegung in den sozialen Medien, die sich über das eigene Bücherlesen eine kollektive Identität ausbaut. So BookTok ist sozusagen ist gerne ein Phänomen, das gerade vom Buchhandel erwähnt wird, um zu unterstreichen, dass Lesen nun doch auch in den jüngeren Bevölkerungsschichten wieder cool geworden ist. Aber auch das ist eher eine Gegenbewegung und ein kleiner Teil dann der Bevölkerung.
Der Funktionsverlust auf der einen Seite führt zu einer Aufwertung und gesellschaftlichen Ausdifferenzierung auf der anderen Seite.
Genau, also wir haben also vielleicht keinen Funktionsverlust, sondern zumindest eine Pluralisierung von Funktionen im Lesen. Also wir lesen heute aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen, weil wir Lust dazu haben, weil wir es müssen, weil wir etwas uns über die Welt erfahren möchten und so weiter. Und das hat zum einen eben die große Chance, dass sich Lesen öffnet, dass Lesen eben nicht mehr so stark konzentriert ist eben an vertikalen Differenzen zwischen Hochliteratur und Unterhaltungsliteratur. Und auf der anderen Seite sieht man aber, dass nur wenige die Freiheit haben, diese Toleranz, diese Öffnung und diese Demokratisierung des Lesens dann zu leben. Also das ist, glaube ich, eher etwas, was wir sehr stark an uns wahrnehmen, weil wir auch Bücherlesende sind. Diejenigen, für die das Buch aber nicht mehr zum gelebten Leben gehört, das für die eigene Identität keine so große Rolle mehr spielt. Mit dieser Bevölkerungsgruppe beschäftigen wir uns eher selten. Und es bleibt eben offen, ob nun dadurch tatsächlich soziale Abwärtsbewegungen zu beobachten sind oder nicht. Also es gibt ja immer im medialen Wandel, in medialen Schwellenzeiten kommt immer diese kulturkritische Diagnose hoch. Wenn wir weniger lesen, wenn wir uns weniger bilden, dass sozusagen dadurch die gesamte Gesellschaft sich in einem kulturellen Niedergang befindet. Und ich glaube, dass gerade in den neuen Medien zumindest die Chance besteht, dass junge Menschen sich Geschichten aneignen, Geschichten leben, aber auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten, auf ihre Art und Weise, dass wir gerade eben vor einem großen, nicht nur medialen, sondern auch sozialen Wandel stehen, in dem wir erstmal versuchen sollten, ein bisschen frei von diesen Erregungsdiskursen uns anzuschauen und zu beobachten.
Hilfe, mein Kind liest nicht, ist dann weniger ein bedauernswerter Befund über Kinder als vielmehr eine aussagekräftige Selbstdiagnose, ne?
Ja, genau. Und auch eine Diagnose einfach des Wandels in der Mediennutzung und auch des sozialen Wandels, ne? Also dass die bindende Kraft des Bücherlesens, das, was wir vielleicht auch noch in unserer Kindheit erlebt haben, diese Immersion, das Versenken in andere Welten, dass das heute anders gelebt wird, über anderen Medien konsumiert wird, oder aber, dass die Kinder dann doch wieder irgendwann zum Buch greifen, dass es dann doch vielleicht einfach eine Phase ist, in der soziale Kontakte stärker im Vordergrund stehen und weniger eben die Beschäftigung mit dem gedruckten Wort.
Lesekrise als kleine Krisen. Lese in diesen Kulturfragen über Ungleichheiten der Lesegesellschaft mit der Literatursoziologin Caroline Amlinger war das ein Gespräch, bis hierhin führte durch diese Kulturfrage Michael Köhler und nach uns wie gewohnt die Sendung Kultur heute.